Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Talking Basketball. Hier ist Olli D. und hier ist Stefan Koch. Hi Stefan, grüß dich.
Hi Olli.
Weißt du, was immer mal bei mir so früher beim Lesen die Lieblingsrubrik war?
Bei dir beim Lesen?
In Zeitungen und so, Zeitschriften.
Das Impressum.
Genau. Nee, die Rubrik, was macht eigentlich? Was macht eigentlich Roberto Blanco? Was macht eigentlich Hermann Mayer, der Herminator? Und da frage ich mich doch, was macht eigentlich Raul Korner? Weißt du das?
Ja, das weiß ich.
Echt, woher?
Nun, wenn man die Medien verfolgt,
ja,
reicht das schon. Ich bin ja nicht in den sozialen Netzwerken, da ist Raul ja relativ aktiv. Da verfolge ich ihn nicht, aber ich weiß trotzdem, wo er ist, was er macht. Ja.
Aber wie geht es ihm denn so da? Weißt du das?
Vielleicht sollten wir ihn einfach mal direkt fragen.
Das machen wir. Haha, jetzt bin ich da. Ja, servus und hallo, Raul, direkt aus Taiwan.
Hallo, lieber Olli, hallo, lieber Stefan. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich vor allem in dem erlauchten Kreis der bereits zweimal Eingeladenen zu sein. Ich freue mich.
Es ist wunderbar, wenn man recherchiert. Bei Wikipedia steht jetzt auch dein zweiter Vorname, den wir hier rausgekriegt haben: Raul Christoph Werner. Raul Christoph Korner. Da kommt ja auch Werner. Ich bin schon völlig durch den Wind. Das macht die Zeitumstellung, weil wir uns natürlich ja auch nach Taiwan gefahren sind, der Stefan und ich.
Ich habe keine Kosten oder Mühen gescheut.
Genau, für ein kleines Gespräch und dann fahren wir direkt wieder zurück. So ist das bei uns. Profane Frage, wie geht's dir?
Mir geht's super, vielen Dank. Ich bin 7 Stunden oder euch 7 Stunden voraus. Das heißt, bei mir neigt sich der Tag dem Ende zu. Aber mir geht's sehr, sehr gut. Vielen Dank.
Kannst du uns also sagen, was bei uns noch alles passiert?
Ja, ihr werdet ein Training haben und dann Sushi ordern und dann einen Podcast aufnehmen.
Tatsächlich. Ja. Verrückte Welt.
Ja, Raul, du bist seit Januar jetzt in Taiwan. Mit welchem Mindset hast du denn dieses Engagement angetreten? Als klassische Aufgabe wie in Europa oder eher als Abenteuer?
Beides. Zunächst war es ein Abenteuer. Also mein ursprünglicher Plan war, ein Jahr frei zu machen. Das habe ich genau 3 Monate durchgehalten. Dann wurde mir langweilig. Zu Beginn habe ich all die Dinge gemacht, die ich vorher nie machen konnte. Ich war Skifahren mit Nichte und Neffen. Ich war 2 Wochen im Winter in der Sonne in Thailand und habe den Strand genossen. Ich war mit Freunden in Italien, ich war in Spanien hospitieren, in Vancouver einen Freund von mir besuchen. Und dann ist mir aber ein bisschen das Basketball abhanden gekommen oder hat mir gefehlt und habe dann in Vancouver so ein 3-Monats-Engagement angenommen mit dem Ziel, zu Weihnachten zurückzukehren und dann zu schauen, was sich so am Markt tut und dann entweder zurückzugehen nach Vancouver, um dort bei der Basketballakademie so eine Art Coach the Coach zu übernehmen oder weiterzumachen, besser gesagt, hat ja dann 3 Monate gemacht, oder zu schauen, ob irgendwas in Europa Interessantes frei wird. Und dann kam mein Agent mit einem Angebot aus Taiwan um die Ecke und der asiatische Markt hat mich immer brennend interessiert. Habe eigentlich eher Richtung Japan geschaut, aber Taiwan natürlich auch mega spannend. Und da ging es um 3 Monate. Und da war es genau das, was du gesagt hast. Es war zu Beginn für mich ein Abenteuer. Also das Team war nicht konkurrenzfähig. Das heißt, da war sportlich relativ wenig zu machen. Aber für mich war es extrem spannend, neue Kultur zu sehen. Land, wo ich noch nie war und wahrscheinlich auch nie hingekommen wäre, wenn ich das nicht sportlich gemacht hätte. Und habe gesagt, okay, 3 Monate mache ich. Und schauen wir das Ganze mal an. Habe dann mich entschlossen, ein Vertragsangebot für 2 weitere Saisonen zu akzeptieren. Und jetzt ist es nicht mehr ein Abenteuer, sondern jetzt ist es das, was eigentlich jeder andere Job für mich auch war, nämlich die Absicht, hier was aufzubauen und hier ein Programm voranzubringen und Spiele zu gewinnen, Spieler zu entwickeln und positiven Einfluss auf ein Programm zu nehmen.
Stellt sich aber die Frage, was wusstest du vorher über Taiwan? Denn Taiwan, das weißt du auch, ist nicht Belgien, ist nicht Österreich, ist nicht Deutschland, ist nicht Niederlande.
Ach, Olli, wie viele Länder willst du noch aufzählen?
Es gibt noch ein paar. Ist nicht Tunesien.
Aber es ist ziemlich genauso groß. Es ist ziemlich genauso groß wie Belgien. Nur eine Insel unter 23 Millionen Einwohner. Also ich habe mich
Weißt du
natürlich.
jetzt, wusstest du das vorher auch schon?
Das wusste ich vorher nicht, natürlich
Siehst
nicht.
du?
Was ich wusste, ist eigentlich immer nur das, was bei uns durch die Medien kursiert, nämlich dass es laut westlichen Medien kurz vor der Eroberung von China steht. Aber ansonsten war das Wissen eher beschränkt. Das heißt, ich habe dann mich schnell so ein bisschen damit beschäftigt, natürlich gewusst, wo es liegt und Taipei kennt man und so ein bisschen Grundwissen war schon da, aber über die Liga wusste ich nicht viel. Und haben wir das dann ein bisschen angeschaut. Das ist ja sehr praktisch, weil alle Spiele live auf YouTube übertragen werden. Und du hast sowohl eine chinesische Übertragung als auch eine englische. Das heißt, du kommst auch in den Genuss von englischen Kommentatoren bei jedem Spiel. Das heißt, sich da was anzuschauen, ist relativ einfach. Ich habe dann gesehen, dass dort durchaus ja, prominente Spieler auch waren. Also Jeremy Lin spielt hier, Dwight Howard war in der Liga, DeMarcus Cousins war in der Liga. Also das waren schon Spieler, die man im Weltbasketball kennt. Und ja, habe mich dann so ein bisschen mit Schnellkursus schlau gemacht, aber nichts konnte mich wirklich darauf vorbereiten, was dann tatsächlich auf mich gewartet hat hier.
Du hast erwähnt, hier in den westlichen Medien heißt es, Taiwan steht kurz davor, von China erobert zu werden, sprich ein chinesischer Angriff, eine chinesische Invasion, vielleicht ein militärischer Konflikt, der da kurz vor der Haustür steht. Inwieweit hat dich das abgeschreckt? Inwieweit macht dir das Sorgen? Oder ist das was du komplett ausblendest? Oder ist das vielleicht auch nur eine westliche Wahrnehmung, die völlig übertrieben ist?
Also muss man unterscheiden. Natürlich als allererstes, als ich mit dem Thema Taiwan konfrontiert wurde, habe ich mir natürlich darüber Gedanken gemacht. Dann auch mit verschiedenen Leuten gesprochen. Bin jetzt grundsätzlich kein ängstlicher Mensch und auch nicht jemand, der sich so jetzt um Dinge sorgt, die er selber nicht beeinflussen kann. Und für 3 Monate war es jetzt auch nicht so, dass ich sage, da wird jetzt in den 3 Monaten was passieren. Mittlerweile hat sich meine Sicht auf die Dinge komplett verändert, weil ich jetzt eben vor Ort bin, hier mit zahlreichen Taiwanesen gesprochen habe, was die Situation anbelangt. Und für die ist das ein Zustand, der seit Jahrzehnten besteht, der sich seit Jahrzehnten nicht wirklich verändert hat. Bei uns kommt immer wieder, jetzt gerade wieder, ich habe das auch nur aus den westlichen Medien und aus den lokalen Medien hier, liest du nichts, ne, dass da wieder mal ein paar Schiffe um Taiwan herumkreisen, in dieser Taiwanstraße, chinesische Schiffe und ein paar Flugzeuge. Ein bisschen zu weit in das Territorium eindringen. Das ist ein politisches Armdrücken, das hier seit Jahrzehnten stattfindet, wo es immer darum geht, klarzumachen, wir haben eigentlich schon den Anspruch darauf, dass es ein Gesamtchina gibt und die Taiwanesen auf der anderen Seite sagen, ja, passt schon, aber wir sind doch irgendwie autonom und haben unsere eigene Demokratie. Und genau dieser Zustand, dieser Art Schwebezustand, der seit Jahrzehnten besteht, ist aber für alle Beteiligten das Beste und das Optimum. Und das wissen die Beteiligten auch. Und wenn die Chinesen etwas nicht sind, dann ist das dumm oder unstrategisch. Das heißt, die Chinesen werden den Teufel tun, hier an diesem Status quo was zu verändern, weil sie nichts davon hätten. Es würde sich nichts zum Besseren für China verändern. Und für die Taiwanesen sowieso nicht. Es gab vor 25 Jahren einmal einen kritischen Zustand. Da waren mir das ein Taiwanese erzählt, waren 2.000 bis 3.000Missiles von China direkt auf Taiwan gerichtet und praktisch einen Knopfdruck davon entfernt, abgefeuert zu werden. Und das war so das letzte wirklich große Machtgedöns, der Chinesen, was geheißen hat, so eigentlich seid ihr unter unserer Willkür, mehr oder weniger. Damals hatten die Leute richtig Angst. Damals ist, wie man aus der Geschichte weiß, nichts passiert. Und seitdem werden sämtliche Drohgebärden der Chinesen eigentlich auch nicht wirklich ernst genommen hier, sondern eher so abgetan. Ah ja, okay, schon wieder, passt. Ja, weiter geht's. Ich habe den Eindruck, dass immer dann, wenn man es politisch gut brauchen kann, diese China-Taiwan-Geschichte bei uns aus der Klamottenkiste geholt wird. Aber hier ist das eigentlich ein Nicht-Thema.
Beschreib uns doch mal deinen Alltag. Ich weiß, dass du zum Beispiel einen Chauffeur hast, der dich durch die Gegend kutschiert. Bist du
Das stimmt.
ein sehr privilegierter Mensch als Basketballcoach in diesem Land?
Ja, das bin ich, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich einen Chauffeur habe, sondern der Grund, dass ich einen Chauffeur habe, ist, dass mein Führerschein, auch der internationale Führerschein, nicht gilt. in Taiwan. Ich müsste eine Prüfung oder was ablegen und habe ich keine Lust, da jetzt mich in einen Chinesischkurs zu setzen, um eine Führerscheinprüfung nachzuholen, die ich vor über 30 Jahren schon einmal hinter mich gebracht habe. Das heißt, es hat rein pragmatische Gründe. Das ist auch mein Übersetzer. Das heißt, ich habe den eigentlich immer an meiner Seite. Der chauffiert mich zum Training oder auch sonst, wohin ich möchte und macht mir meinen Alltag leichter, weil er ja ganz gut Englisch spricht und sowohl das Training als auch sämtliche Alltagsdinge für mich ins Chinesische beziehungsweise vom Chinesischen ins Englische übersetzt.
Das heißt, mit Englisch kommst du nicht durch in Taiwan?
Nur
Weder
teilweise.
sportlich mit der Mannschaft noch, sag ich mal, wenn du einkaufen gehen willst?
Teils, teils. Also man sieht mir es ja durchaus an, dass ich nicht ein Taiwanese bin, denke ich. Das heißt, in dem Moment, wo mich die Leute sehen, wissen sie, dass ich sprachlich hilfsbedürftig bin und sind sehr, sehr freundlich. Also jetzt nicht so wie in anderen Ländern. Ist in Japan teilweise so. Auch China sind die Leute sehr abweisend, großteils Fremden gegenüber. Das ist in Taiwan überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Das heißt, dann versucht man natürlich und mit Händen und Füßen und heutzutage muss man auch sagen, man hat Google-Übersetzer und jegliche Form der künstlichen Intelligenz, die man hier verwenden kann, um sich da durchzumogeln irgendwie. Aber die Leute sprechen tatsächlich relativ wenig Englisch und gerade so in so Straßenlokalen eigentlich kaum. Gibt nur einige Restaurants, wo es auch eine englische Karte gibt. Man orientiert sich dann ein bisschen an den Bildern oder zeigt auf irgendwas, was daneben man bestellt hat. Aber mit Übersetzer natürlich einfacher. Was die große Herausforderung ist, ist im Training. Da ungefähr, ich würde mal sagen, die Hälfte meiner einheimischen Spieler ungefähr so gut Englisch wie ich Chinesisch können. Und das stellt mich wahrscheinlich vor die größte Herausforderung, da die direkte Kommunikation nicht möglich ist und ich immer so einen Intermediär brauche. Und da kann ich dann immer nur hoffen, dass der genau das übersetzt, was ich gerade sage. Weil es setzt ja auch voraus, darf man nicht vergessen, der muss ja nicht nur Englisch und Chinesisch. Und wenn ich Chinesisch sage, dann meine ich das Mandarin, also das Hochchinesisch. Der muss nicht nur das können, sondern der muss ja auch was vom Basketball verstehen. Weil wenn
Genau.
ich einem Spieler erkläre, if the defense trails you, you have to curl. Ja, und der kann zwar Englisch und Chinesisch, aber versteht Basketball nicht, dann kommt da irgendwas raus. Und das ist eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe und da liegt natürlich auch sehr, sehr viel Vertrauen drin von meiner Seite, dass der das entsprechend macht.
Ich habe das ja selbst mal erlebt. Ich war ja Coach in der Ukraine und ich hatte genau die Situation wie du. Ich
Ich
hatte
dachte, in Kapfenberg hattest du dieses
nein,
Erlebnis,
nein,
das
nein,
ich leider nicht verstanden habe.
in Odessa. In
Ah ja,
Odessa.
okay.
Pass
Ja.
auf, ich hatte zwei Amerikaner und der Rest waren Ukrainer und Russen. Jetzt hatte ich einen Dolmetscher, der hat aber kein Englisch gesprochen, sondern nur Deutsch. Das heißt, ich habe auf Deutsch geredet. Einer hat Deutsch-Englisch für die zwei Amerikaner übersetzt und Ruslan hat, ja, du lachst drauf. Es war so, Deutsch-Russisch für die Ukrainer übersetzt. Das Problem war, Ruslan war eigentlich Dolmetscher im Büro des Sponsors, der in der Textilbranche tätig war. Ich habe also immer etwas gesagt, Ruslan hat übersetzt, die Spieler haben mich mit großen Augen angeschaut und Ruslan sagt zu mir, Stefan, ich glaube, Sie verstehen mich nicht. Und dann habe ich immer nur gesagt, go out and play.
Ja, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, wobei ich da sagen muss, dass mein Übersetzer wirklich top ist. Also der macht das schon sehr, sehr gut. Das heißt, wenn mich die Spieler nicht verstehen, dann liegt es wahrscheinlich mehr an mir als an ihnen. Dass ich einfach zu komplex bin mit vielen Dingen, aber das ist ja wieder ein eigenes Thema. Das ist eine Riesenherausforderung und vor allem, weil ich schon, denke ich, ein sehr kommunikativer Typ bin und dann auch ganz gerne dieses Vier-Augen-Gespräch suche. Und das Vier-Augen-Gespräch ist halt dann ein Sechs-Augen-Gespräch. Und die Frage ist wirklich, wie weit die Spieler sich dann vertrauensvoll an dich wenden, wenn jemand vom Club daneben steht, der wiederum im Office des GMs sitzt. Ne? Also das ist eine Riesenherausforderung und ist wahrscheinlich, wenn du mich fragst, was ist so die größte Herausforderung im Unterschied zu dem, was du gewöhnt bist, dann ist es wahrscheinlich genau das.
Du hast eben gesagt, zum Basketball kommen wir natürlich auf jeden Fall gleich noch, aber du hast dich da ein bisschen drauf vorbereitet, aber es hat dich da alles irgendwie doch ja, mehr überrannt, überfahren. Was dir dann passiert ist, kann man vorher sich gar nicht auch planen. Wie waren denn so die ersten Wochen für dich? Sprache haben wir gerade gehört. Das Land kanntest du nicht, außer vielleicht ein paar Fotos oder Filmchen YouTube. Wie waren die ersten Tage für dich? Hast du gesagt, geil, dass ich hier bin, und hast du gesagt, oh, ich hau gleich wieder ab?
Also geil, dass ich hier bin, was Land und Leute anbelangt. Oh, ich hau wieder ab, als ich die Mannschaft spielen gesehen. Also Ich bin angekommen und das war Ende Januar und es hatte hier 26 Grad. Das heißt, ich konnte mit T-Shirt und kurzer Hose rumlaufen und ich bin ein Sonnenmensch und das waren für mich paradiesische Zustände. Also das war mal das Positive. Ich bin angekommen 2 Tage bevor das Team ein Spiel hatte und man hat mir so gesagt, so auf der Art, naja, coach dann eher am Samstag und gesagt, Moment, nein. Also ich bin Coach, kein Zauberer. Ich schaue mir das jetzt einmal vor Ort an. Ich schaue mir die 2 Trainings, die es vorher noch gegeben hat, von der Seitenlinie an. Werden wir das Spiel genau anschauen. Und wir hatten dann so eine 2,5- bis 3-wöchige Pause aufgrund von Chinese New Year, wo Spielpause war. Das heißt, da war ich ganz gute Gelegenheit, ein paar Trainings reinzubekommen, bevor man dann die Mannschaft ins Rennen schickt. Und als ich beim Spiel gesessen bin, da haben sie gegen das Team von den Marcus Cousins gespielt, auswärts in Taipei. Ich habe mir zur Halbzeit gedacht, okay, ich checke jetzt den nächsten Flug zurück, weil das ist ein absolutes Himmelfahrtskommando. Also die Truppe ist sowas von untergegangen dort. Die waren halt einfach nicht konkurrenzfähig. Und ich habe schon gedacht, also wow, das kann was werden. Ich musste das dann insofern relativieren, als dann in dem Moment, wo ich mit der Mannschaft arbeiten konnte, es richtig Spaß gemacht hat, aber richtig Spaß gemacht. Und mir ist da gerade so die letzte Zeit so ein bisschen der Spaß abhanden gekommen vom Basketball. Und ich hatte den dann in Vancouver wiedergefunden und absolut wieder gehabt in Taiwan, weil die Arbeit mit den Spielern einfach toll war. Also zum einen, wenn sie mich mal verstanden haben, bemühen sie sich halt total, das umzusetzen, teilweise zu extrem. Also man muss echt aufpassen, welche Instruktionen man ihnen gibt, weil die machen dann nur mehr das. Zum Beispiel sage, hey, schauen wir mehr Inside bitte, bevor wir von draußen werfen, dann werfen die nicht mehr, sondern klopfen jeden Ball Inside, egal ob der frei ist oder nicht. Also die sind sehr, sehr, fast erpicht darauf, die Ordern umzusetzen. Und es hat mega Spaß gemacht, mit der Truppe zu arbeiten. Und wir sind dann von einem Team, das einfach nicht konkurrenzfähig war. Also die hatten da die letzten Partien, ich glaube, im Schnitt mit 30 Punkten verloren. Haben wir uns zu einem Team entwickelt, das konkurrenzfähig war, das auch jeden Gegner dann einmal geschlagen hat und wir wieder im Mix drin waren. Also wir waren wieder ein ernstzunehmendes Team und das war eigentlich der größte Erfolg, der da rauszuholen war noch in der Zeit. Aber es hat mega Spaß gemacht und daher war dann diese anfängliche Skepsis, was das Sportliche anbelangt, relativ schnell verflogen, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat.
Wie bist du oder wie kommst du mit dem Essen klar? Also ich war auch mal in Taiwan, das ist lange her, 1991, und ich bin kein Freund des amerikanischen Fastfoods, aber nach einer Woche konnte ich wirklich keinen Reis mehr sehen und bin tatsächlich zu einer großen Burgerkette gegangen und habe hier und da mal gegessen. Wie ist das bei dir?
Ganz anders. Also zum einen, ich liebe Sushis ohnehin schon. Du hast in Taiwan aufgrund der Historie und der unterschiedlichen Besatzungen viel japanischen Einfluss, viel chinesischen Einfluss natürlich, was das Essen anbelangt. Du hast aber auch thailändisch, du hast auch koreanisch. Die Küche ist exzellent. Exzellent. Und du hattest wahrscheinlich, als du diese Probleme hattest, nicht einen einheimischen Chauffeur und Übersetzer bei dir, der
Nein.
dir jeden Tag nach dem Training dich irgendwo anders hinnimmt, in eine Spelunke, die du in deinem Leben nie betreten hättest, und dir plötzlich kulinarische Dinge zeigt, die großartig sind. Also
Beispiel.
ein Beispiel, ich liebe Shrimps. Und es gibt hier einen Shrimp-Place, wo du diese richtig großen Shrimps in allen möglichen Varianten bekommst. Sei es jetzt in einer Pfefferkruste, in einer Lime-Sauce, in einer Ginger-Sauce, mit Käse überbacken, was auch immer, vorgesetzt bekommst. Natürlich direkt frisch aus dem Wasser. Und das Ganze für ein Geld, wo du fast ein schlechtes Gewissen bekommst. Also die Kosten hier generell, die Lebenskosten hier sind extrem niedrig. Sushi ist ausgezeichnet, großartig, und kostet in etwa ein Drittel von dem, was man bei uns zahlen würde, für deutlich bessere Qualität. Also wenn du Seafood magst, bist du hier sowieso richtig aufgehoben. Wenn du Chicken, also Hühnchen in jeglicher Form magst, bist du großartig aufgehoben. Du schmeckst richtig den Unterschied, dass die Hühner halt nicht aus Gehegen mit 50.000 anderen Hühnern kommen und mit irgendwelchen Medikamenten vollgestopft sind, sondern die sind halt hier, ja, bei uns werden sie biologisch genannt, da sind sie halt einfach Hühner, die anders schmecken, einen viel, viel reineren Geschmack haben, großartig zubereitet sind. Viel Fleisch in Dinge von, im Sinne von entweder Hotpot, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber da ist im Prinzip, schmeißt du das in eine kochende Suppe hinein und nach 10 Sekunden ist das Fleisch durch und du isst es. Du hast Barbecue-Varianten, vor allem aus dem koreanischen Einfluss heraus, wo du einen Grill vor dir hast. Jeder Tisch hat einen eigenen Grill vor sich und du kannst dir verschiedenste Dinge vom Gemüse über Fisch natürlich bis Fleisch drauflegen und gehst mit einer Rechnung nach Hause, wo du denkst, okay, und wo haben sie jetzt den Hauptgang verrechnet? Also kulinarisch ist das top. Und also ich glaube, obwohl unser Hauptsponsor, also die TSG Group, unter anderem sämtliche Lizenzrechte am Burger King in ganz Taiwan hat, werde ich wahrscheinlich kein einziges Mal diesen Laden betreten, weil es einfach zu gut ist, das Essen hier.
Also Wiener Schnitzel vermisst du gar nicht.
Ja, hin und wieder schon, aber das hebe ich mir dann für meine Wien-Besuche auf. Das ist ja auch das Schöne, dass ich im Endeffekt, ich habe 8 Monate Saison und 4 Monate dann in Österreich und in Wien. Das heißt, da kann ich dann 4 Monate lang mich mit Schnitzel eindecken und Tafelspitz und Kaiserschmarrn und weiß der Kuckuck was. Und dann 8 Monate feinstes asiatisches Essen.
Die Stadt, in der du lebst, ist Tainan, hat wahrscheinlich auch noch
Ja.
kaum 1,9 Millionen Einwohner, also schon auch eine Metropole, und du wohnst nicht gerade in einem Bungalow, ne?
Nein, ich bin in einem 30-stöckigen Haus untergebracht mit
30
Blick.
Stück. Hast du auch bei jedem
30
Nachbarn
Stöcke.
schon angeklopft und dich vorgestellt, oder wie macht man das da?
Nein, das macht man so nicht. So sind die Leute auch viel zu schüchtern und zu höflich hier, als dass man das tun würde. Nein, es ist also ein schöner Blick über die Stadt drüber, bis zum Meer rüber. Die Wohnungen sind top hier. Also wir haben so zwei solche Hochhäuser, relativ, also eigentlich gegenüber, Straßenseite. Moderne Häuser unten mit Portier und allem drum und dran. Und die meisten Spieler sind in diesen zwei Häusern untergebracht. Das heißt, werden dann auch entsprechend geschlossen zum Training gefahren. Die Spieler in so einem Van. Ich, wie gesagt, mit meinem sogenannten Privatchauffeur oder Übersetzer. Ist in einer sehr, sehr schönen Gegend hier. Also Tainan, muss man grundsätzlich sagen, ist ja eigentlich die historische Hauptstadt. Also die erste Hauptstadt Taiwans war Tainan, wurde später dann Taipei. Tainan ist so ein bisschen das historische, kulturelle Mittelpunkt oder das kulturelle Zentrum von Taiwan, was Tempel anbelangt, was geschichtliche Gebäude anbelangt, auch Monumente aus der holländischen oder niederländischen Besatzungszeit, aus der japanischen Besatzungszeit, sehr viele Statuen hier, sehr viele Tempel. An jeder Ecke kommt plötzlich irgendwo ein Tempel daher, extrem prunkvoll. Nicht so hoch gebaut wie Taipei, aber mehr klassisches Taiwan. Also Taipei ist eine Weltstadt, internationale Weltstadt, und Tainan, wenn du da durch die Straßen gehst, dann weißt du, ja, du bist in Asien.
Und ich
Hast
habe
du
es
da?
auch bewusst gesagt mit diesem hohen Haus, das hat mal ein bisschen gewackelt. Im April war es, glaube ich, konnten wir hier auch dann feststellen in diversen Medien. Raoul Korner hat ein bisschen, ja, gesegelt im 24. Stock damals sozusagen.
Ich wurde ein wenig seekrank, ja. Also
Erdbebenstärke 7,4, sagt man hier. Das
ja,
ist schon nicht wenig. Das ist schon 7,4, ist, glaube ich,
es ist jede
relativ
Menge.
stark. Wie hast du es gespürt? Was waren das für Momente, die du da erlebt hast?
Also es war mein erstes richtiges Erdbeben, muss ich sagen. Also in Wien gibt es ja kaum Erdbeben. Und wenn einmal eins stattfindet, dann ist das so, wo du sitzt. Ah, ich glaube, spürst du was? Nein, ich glaube, vielleicht doch. Und dann hörst du in den Nachrichten ein Erdbeben der Stärke 2,3 auf der Richterskala in Wiener Neudorf. Und du sagst, ah ja, habe ich gespürt, stimmt. Das war anders. Also da ist ganz witzig, du bekommst so eine Nachricht aufs Handy, Notfallnachricht. Egal, ob das Handy an oder aus ist, da geht es düt, 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 düt. Und dann heißt es, okay, Earthquake Alert, please seek shelter. Und dann jede Menge chinesischer Zeichen. Und eine halbe Minute später ging es dann los. Ich wusste zu Beginn nicht, wie stark das ist, oder mir fehlte ja da jeder Referenzwert. Ich bin dann durch dieses Tröten zuerst aufgewacht, das habe ich nur so halb wahrgenommen, aber dann ist meine Kastentür auf und zugegangen und hat hin und her gescheppert, und dann ist mein Luster, der an der Küche, oben an der Küche hing, oder nach wie vor hängt, ist dann von einer Seite auf die andere geklatscht, gegen die Decke. Dann bin ich raus und das Gebäude hat richtig gewackelt. Also die Kästen hat es hin und her gedrückt. Ich bin jetzt nicht der Typ, der viele Vasenbilder oder sonst irgendwas dekorativ in der Wohnung hätte, sonst wäre das alles wahrscheinlich kaputt gewesen. Aber du hast dieses Knirschen gehört. Also diese Stahlträger haben richtig geknirscht hin und her. Und das war schon spooky. Vor allem, wenn du dann am Balkon stehst und runterschaust und unten halt alle Leute auf die Straße gehen und sich im Hof aufstellen und du stehst um am 24. Stock und denkst dir, ja, bis ich da unten bin, ist entweder das Ding eh eingestürzt oder das Ganze vorbei. Ich empfand es damals mehr als Abenteuer als sonst was, bis ich dann halt im Nachhinein gemerkt habe, dass das stärkste Erdbeben seit 25 Jahren war. Das durchaus stark war. Also das war schon heftig. Was das Spookigste war, eigentlich war die zweite Nachricht übers Handy, wo dann ein Tsunami-Alarm hinten nachgekommen ist. Da war ich dann wiederum froh, im 24. Stock zu sein, weil ich gedacht, okay, wenn du den Tsunami überstehst, dann wahrscheinlich eher im 24. Stock als im ersten. Aber die wird da trotzdem ein bisschen anders, weil du natürlich die Filme kennst, Südostasien, Indonesien, Tsunami, da war doch was. Das wurde dann relativ bald wieder zurückgenommen, die Warnung, die kommt auch immer automatisch. Und ist jetzt für Tainan auch nur so semi-relevant, weil wir schon durchs chinesische Festland geschützt sind. Also wenn was kommt, dann kommt das von Japan rein. Dann würde das eher die Ostküste betreffen als uns im Südwesten hier. Aber wenn du das alles nicht weißt, dann ja, gehst du mal ein bisschen anders damit um. Gab aber jetzt in Tainan selbst kaum Schäden irgendwo. Jetzt außer an Einrichtungsgegenständen. Also das Starbucks hat aufwischen müssen nachher, wo ich dann nachher einen Kaffee holen wollte. Die waren nur so halb betriebsbereit, aber am selben Tag waren die Leute schon wieder am Nachtmarkt und an Nachtmärkten unterwegs. Und seitdem gab es auch zahlreiche kleinere Erdbeben, die gibt es eigentlich wöchentlich hier. Das ist wie bei uns ein Gewitter, das nehmen die Leute zur Kenntnis, leben damit. Das ist jetzt nichts Gravierendes. Aber es hat auch mal was anderes. Also ich glaube nicht, dass ich in Österreich jemals so ein Erdbeben erlebt hätte oder erleben würde. Auch hier sind wir dann wieder beim Thema westliche Medien. Ne? Ich habe dann den Fehler gemacht, das Ganze auf Instagram zuerst und dann sogar, obwohl ich überhaupt kein Fan von Twitter oder jetzt X bin, das mal kurz rausgeschickt, so auf die Art, so nach dem Motto, ja, in Wien wird man nicht täglich von einem Erdbeben geweckt. Und dann die Fotos, beziehungsweise das Video gepostet von dem wackelnden Gebäude. Und daraufhin wurde ich von drei österreichischen Fernsehstationen kontaktiert. Ich sollte doch bitte einen Vorortbericht mit Live-Interview und so weiter machen. Also da war ORF, da war OE24 und ich glaube Puls 4 war das dritte. Die wollten dann Fernseh-Live-Interviews machen, aber mit dem makabren Hintergrund, so auf die Art Raoul Korn aus der Erdbebenhölle. Das Problem für die war, dass von Erdbebenhölle war keine Spur, sondern die Leute sind einfach wenige Stunden später zum Alltag übergegangen. Und als ich denen das erzählt habe, war das Interview dann relativ bald zu Ende, weil sie halt einfach hören wollten von blutüberströmten Kadavern, die in Tainan auf der Straße rumliegen und mich gefragt haben, können sie überhaupt ihr Gebäude verlassen? Ja, ich habe das Interview live aus der Trainingshalle gemacht, weil wir einfach trainiert hatten dann schon. Ne? Also auch das war, und dann siehst du so Bilder in der Bildzeitung, war einfach so eine Fotomontage, wo war dann BBL-Trainer. Wurde seekrank im Erdbeben, bla bla bla, und hinter mir waren so einstürzende Gebäude zu sehen. Und eine andere Tageszeitung aus Serbien hat auch von mir ein Coach-Foto in der Online-Ausgabe gehabt, wo hinten die Gebäude eingestürzt sind. Und da hieß aus der Erdbebenhölle von Tainan. Also mega dramatisch und nichts davon war Realität. Ne? Also da lernt man schon ein bisschen was auch über das, was bei uns berichtet wird und was dann der Realität entspricht. Wie gesagt, die Interviews waren relativ kurz, weil es einfach nicht spektakulär und blutrünstig genug war für die Medien hier.
Eins noch in unserem kleinen, wunderbaren Klima- und Wetter-Podcast gerade, was mich noch interessiert, im Sommer, ihr habt ja auch Monsune und so weiter, ne?
Taifune sind das bei uns, genau.
Taifune, Monsune,
Ja.
keine Ahnung, da geht es ja dann auch ein bisschen ab, ne? Da schüttet es mal richtig, oder?
Naja, also ich habe die größten Taifune nicht miterlebt, weil die so im Sommer sind. Ich bin hergekommen am 1. September. Wir hatten zwei größere Taifune in der Zeit. Das sind so die letzten dann. Ne? Mittlerweile ist nichts mehr, aber so, ich würde sagen, September, Oktober kann schon noch was sein. Da ist es dann so, dass man auch hier gewarnt wird. Das wissen die Leute aber da Tage vorher. Also da gibt es ganz, ganz klare Wetterberichte. Um die und die Uhrzeit trifft der Taifun mit der und der Windstärke dort und dort ein. Dann werden auch teilweise die Regionen des Landes werden freigestellt. Das heißt, da gibt es dann auch kein Training. Da kannst du dich am Kopf stellen. Da ist nichts. Was auch eine gute Idee ist, weil die meisten hier mit Mofas unterwegs sind und die blässern halt einfach weg. Ne? Also da ist keine Chance. Das heißt, dann heißt es, okay, du nimmst jetzt mal für 2, 3 Tage, gehst mal einkaufen, weil es kann sein, dass du halt kaum mehr vor die Tür gehen kannst, weil der Wind so stark bläst. Und auch das ist eine neue Erfahrung, aber auch das ist was, womit die Leute hier einfach leben. Ne? Also die wissen das vorher, das ist nicht überraschend. Erdbeben kann überraschend sein, Taifune sind das nicht. Und meistens sind sie dann weniger stark als ursprünglich angenommen oder befürchtet. Und die machen die Schotten dicht, im wahrsten Sinne des Wortes, und sitzen das aus und dann geht alles wieder normal seinen Gang.
Okay.
Reden wir
Ja.
mal über das Sportliche nochmal. Du hast gesagt, Jeremy Lin, DeMarcus Cousins, Dwight Howard, also große Namen mit NBA-Vergangenheit, zum Teil auch großer NBA-Vergangenheit. Du hast jetzt im Team Brandon Frazier, der mal in Bonn gespielt hat. Du hast Damon Brooks, der sehr gut für dich in Bayreuth gespielt hat, und auch Žiga Dimec, der da bei dir war. Das sind jetzt erstmal große Namen, aber vom Gesamtniveau, wo würdest du die Liga in Europa einordnen, in Deutschland? Ist das Pro A? Ist das, keine Ahnung, ich frage.
Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Also ich tue mir extrem schwer, Ligen zu vergleichen. Du kannst es dir so vorstellen, dass jedes Team hier 4 Ausländer hat, die vom Gehaltsgefüge sich in Deutschland nur eine Mannschaft leisten könnte, nämlich der FC Bayern München. Die würden nie nach Deutschland kommen, weil sie einfach hier ein Vielfaches verdienen. Teilweise aber über den Zenit sind. Also die sind dann meistens, bei mir jetzt nicht unbedingt so, aber sind meistens dann so. Schon, also die haben die 3 vorne stehen und meistens gehen dann schon Richtung Mitte 30. Ich hatte zum Beispiel Bielitzer letztes Jahr bei mir, der
Ja.
in Braunschweig ja auch gespielt hat ein Jahr lang. Ne? Milko Bielitzer.
Ja,
Das
nicht Nemanja, ist mir schon klar,
ist der
Milko, ja.
Cousin. Das ist der Cousin, ja. Und der war 39, ne? Also, aber das ist ein gestandener Euroleague-Spieler. Ja? Und der hat sich schon schwer getan dann, hat man gemerkt. Aber das sind Spieler mit Qualität. Die Ausländer haben richtig Qualität und verdienen auch dementsprechend. So, und dann hast du einheimische Spieler, die auch jede Menge Geld verdienen. Also daran mangelt es nicht. Aber wo es natürlich einen beschränkten Pool gibt, die allerbesten einheimischen Spieler spielen in China, in der CBA. Die Spieler, die hier wirklich Top-Niveau haben, also ein Jeremy Lin zum Beispiel, verteilen sich meistens auf die Teams in Taipei. Und das ist für mich eine Riesenherausforderung in Tainan, dass du kaum Spieler dazu bewegen kannst, außerhalb von Taipei zu spielen. Aus 2 Gründen. Also für mich war das unbegreiflich, weil im Endeffekt bist du in 1,5 Stunden mit dem Schnellzug von Taipei in Tainan. Mit dem Auto brauchst du 3 bis 4. Aber mit dem Schnellzug ist das in 1,5 Stunden erledigt. Trotzdem ist es nicht möglich, Spieler runterzubekommen. Warum? Punkt 1, weil der Werbemarkt für die Spieler in Taipei ein größeres ist. Und die Spieler haben alle einerseits ihre Basketballverträge, aber andererseits auch entsprechende Werbeverträge über Social Media etc. Wenn du dir die Anzahl der Follower der Spieler hier anschaust, dann ist das absurd teilweise. Und zum anderen, weil die Spieler nicht von ihren Familien weg wollen. Das ist kulturell bedingt, dass im Endeffekt das Rentensystem in Taiwan beruht auf der Familie. Das heißt, die Kinder kümmern sich um die Eltern. Ja, zuerst kümmern sich die Eltern um die Kinder und dann die Kinder um die Eltern und das ist das Rentensystem hier. Das heißt, du hast im Endeffekt immer 3 Generationen zusammenlebend und kriegst daher ganz, ganz schwierig Leute aus ihrem Umfeld raus. Und das ist die große Herausforderung, die wir haben. Das heißt, egal, wenn ich mir als Ausländer hole, es dürfen nur 2 am Feld stehen. Die restlichen sind Einheimische. Und das heißt, wir müssen im Endeffekt ausbilden, entwickeln oder uns Spieler holen, die anderswo vielleicht verkannt wurden. Da haben wir jetzt den einen oder anderen ausgegraben. Aber es ist schwierig, die Spieler zu holen. Das heißt, Frage des Niveaus. Du hast Teams, wo die einheimischen Spieler halt richtig gestandene Spieler sind, gute Spieler sind. Die sind schon gut. Also die spielen intensiv. Es ist eine andere Art des Basketballs. Wir spielen hier 4x12 Minuten. Es ist mehr Richtung NBA als Europa im Sinne der Show und Schiedsrichter, ne? Viel laufen lassen, wenig Schritte pfeifen. Daher ist das Niveau schwer, schwer vergleichbar. Ich kann es echt nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass die einheimischen Spieler hier jetzt in der BBL als Ausländer spielen könnten. Die Einheimischen, ne? Das denke ich nicht. Müssen sie auch nicht. Also wären ja auch doof, ne? Die verdienen hier ein Vielfaches von dem, was sie in der BBL kriegen würden.
Könnten Sie in
Aber
der BBL, wenn Sie Deutsche wären, hätten Sie dann BBL-Niveau als Deutsche, deine
teilweise
eigene?
ja. Teilweise ja.
Okay.
Teilweise ja. Aber teilweise. Also ich würde mal schauen, ich habe zwei Spieler hier, die könnten mitspielen in der BBL. Also jetzt nicht bei den Top-Teams, aber einige Spieler, die da in der BBL herumlaufen, da denke ich mir, also da stehen die um nichts nach.
Jetzt hast du gesagt, dass die Amerikaner da ein Vielfaches verdienen. Jetzt wirst du natürlich auch wahrscheinlich mehr bekommen als in der BBL. Jetzt mal nicht in absoluten Zahlen, sondern prozentual. Wie viel mehr ist das in Taiwan?
Ist über das Doppelte von
Über
dem,
das
was
Doppelte.
ich da. Und man muss halt auch dazu sagen, dass der Stressfaktor sich hier halt auch in Grenzen hält. Ne? Also man muss Stress, man legt sich eh selber den Druck am meisten auf. Für mich ist schon lebenswert, die Sprache hier nicht zu verstehen. Also ich verstehe die Zeitungen nicht. Ich weiß nicht, was im Fernsehen über uns oder mich oder sonst wie geschrieben, erzählt oder sonst was wird. Das darf man nicht unterschätzen, das ist viel wert. Und es ist auch hier, die ganze Fankultur oder nicht nur Fankultur, sondern generell, es geht mehr ums Entertainment. Die Leute wollen unterhalten werden. Das soll ehrlicher Sport sein, das soll kompetitiver Sport sein. Die wollen die Spieler fighten sehen, die wollen spektakuläre Aktionen sehen. Aber da, wenn die Hallen, und die Hallen sind gut besucht, das sind wirklich tolle Arenen hier. Das sind teilweise Euroleague-Arenen, da wird teilweise ein Baseballstadion vor über 20.000 Zuschauern gespielt. Wir haben jetzt die letzte Runde gespielt bei den Steelers. Die haben in einer Music Arena, wo Take That noch aufgetreten ist vor ein paar Monaten. Ich glaube, es war Take That. Irgendeiner dieser Revival Teenie Bands auf jeden Fall. Haben wir Basketball gespielt. Das sind großartige Locations. Unsere Halle ist einer der kleineren. Wir waren mit 4000 Zuschauern auch fast voll. Aber da ist Entertainment pur. Also Beispiel Cheerleader. Ist nicht zu glauben und ist absurd. Also unsere Cheerleader-Gruppe sind Profis. Das heißt, unsere Cheerleader sind Professionals. Die gehören genauso zu unserem Team dazu, oder zu unserem Hauptsponsor dazu, wie eben wir als Basketballteam haben die oder ein Cheerleader-Team. Und ich glaube, hier nicht zu übertreiben, dass von den 4000 Zuschauern, die da waren, 1000 allein wegen der Cheerleader gekommen sind. Das können wir uns nicht vorstellen, das ist traurig, aber wahr. Wenn die Cheerleader vor der Halle Meet and Greet haben, dann schert sich kein Mensch um das Warm-up von uns da drin, sondern dann jubeln die den Cheerleadern zu. Und was für mich auch sehr gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass die Sektoren, wo die Cheerleader dann während des Spiels tanzen, kosten doppelt so viel oder ich weiß nicht, ob es doppelt so viel ist, aber deutlich mehr als die Sektoren, die genauso weit vom Spielfeldrand entfernt sind, wo keine Cheerleader tanzen. Das heißt, die Leute zahlen wesentlich mehr für Eintrittsgelder, wenn Cheerleader vor denen herumturnen, wo man in Europa wahrscheinlich eher sagen wird, komm, geh mir aus der Sonne, ich möchte das Spiel sehen. Und du hast in den Sektoren, und das ist jetzt richtig absurd und ich sage mit unserem Frauenbild, das wir in Europa haben, gar nicht vereinbar, du hast dort den ganzen Sektor mit Männern, teilweise mit den Frauen zusammen dort sitzen, mit Teleobjektiven, wo du zum Mars fotografieren könntest, die das ganze Spiel über auf die Cheerleader draufhalten und zigtausende Fotos schießen. Ich habe zuerst geglaubt, das ist die Pressetribüne, bis man mir dann gesagt hat, nein, nein, das sind diejenigen, die den Cheerleader-Sektor gebucht haben und die fotografieren einfach das ganze Spiel lang die Cheerleader durch. Also das sind genau die Dinge, die du nicht glaubst, wenn du es nicht siehst und die ich im Leben nie für möglich gehalten hätte, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, wo man dann einfach merkt, es ist eine andere Welt. Es ist einfach anders. Das hat nichts mit besser oder schlechter oder was zu tun, das ist einfach so. Und der Grund, warum ich das erzählt habe, war eben der Entertainment-Faktor, der ist hier riesengroß. Und wenn hier ein lokaler Superstar kommt und der ist vom ärgsten Rivalen, dann wird der abgefeiert hier, wenn der einen Korb macht, wie wenn du gerade den Game-Winning-Basket gemacht hättest von deinem Team. Also die Zuschauer machen da keinen Unterschied. Der ist ein Star und dem wird applaudiert. Und wenn der Gegner einen spektakulären Korb macht, dann wird dem genauso applaudiert. Also das ist schon anders als die Fankultur in Europa, sage ich mal. weniger sich Euroleague anschaut, ne? Wo dann ist natürlich großartig, ne? Die Stimmung. Auf der anderen Seite hast du halt dann auch diese durchaus gewaltbereiten Fangruppen. Das gibt es hier gar nicht. Also die Taiwanesen sind die unkonfrontativsten Leute, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und ja, würden im Leben nicht auf die Idee kommen, einen Gegner auszupfeifen oder so. Also gibt es nicht. Das heißt, es ist anders. Es ist einfach anders. Und natürlich, im Endeffekt, wenn du zwei Spiele verlierst, dann werden meistens die Ausländer getauscht. Dann kommt der GM zu dir und sagt, du, unsere Ausländer sind zu schlecht. Der hat zwei schlechte Spiele absolviert. Wir holen jetzt einen neuen. Und du musst ihn dann bremsen und sagen, du, lass uns warten. Ne? Also zwei schlechte Spiele machen noch keinen schlechten Spieler. Aber das entspricht nicht dem Usus hier, sondern da werden die Spieler dann einfach ausgetauscht.
Wie
Das
ist
heißt,
das
ich.
mit dem Ligasystem? Ich habe da jetzt gelesen, ich hoffe, dass es richtig war. Ihr wart erst in der T1 League und jetzt seid
Richtig.
ihr in der Plus League. Habt ihr
Genau.
gewechselt? Warum ist
Ja.
das so? Verstehen wir wahrscheinlich
Also
auch nicht.
als Hintergrund, ursprüngliche Liga war die SBL in Taiwan. Das war so die FIBA erste Liga. Die war aber so halb Amateur, profihaft. Bis vor 6 Jahren sich dann eine Gruppe von Ultrareichen gefunden hat, die gesagt haben, so, wir machen jetzt eine NBA auf Taiwanesisch. Wir buttern Kohle rein und machen eine Profiliga und haben dann praktisch eine Liga oberhalb der SBL aufgebaut. Das war die P-Plus League, in der wir jetzt sind. Das war vor 6 Jahren. Also das ist noch relativ jung. Dann kam, ich glaube, 2 Jahre später, eine zweite Gruppe von reichen Leuten, die gemeint haben, wir wollen da auch mitmachen. Die waren aber eher so aus dem Bankensektor. Und die waren nicht so gern gesehen von den anderen Reichen und dem gesagt, nein, wir lassen euch jetzt hier nicht mitspielen. Und gesagt, okay, dann machen wir eine eigene Liga. Das heißt, es ist dann eine zweite Liga entstanden, die jetzt nicht eine stärkere, schlechtere, sondern die ist einfach parallel dazu. Die gesagt, wir machen jetzt eine eigene Profiliga. Und damit gab es die zwei Profiligen nebeneinander, die untereinander auch rivalisieren im Sinne von, wir haben die besseren Hallen, wir haben die spektakuläreren Spieler, wir haben die besseren Entertainments, wir haben die bessere TV-Übertragung, wir haben das bessere Halbzeitprogramm, das unglaublich stark ist übrigens in beiden Ligen. Also so kam es dazu. Und die FIBA ist da natürlich wenig amused, dass es da zwei erste Ligen gibt und forciert eigentlich seitdem es die zweite Liga gibt, also diese andere Liga gibt, dass die Ligen fusionieren. Aus sportlichen Gründen wollen das auch alle, weil ich glaube, dass dann der taiwanesische Basketball richtig durch die Decke gehen kann. Weil es macht natürlich wenig Sinn, mit 11 solchen Profiteams zwei Ligen zu machen. Ne? Und ja, gab es diesen Sommer wieder Gespräche, die wieder gescheitert sind. Und dann haben sich unterschiedliche Klüngel gefunden, die gesagt haben, nein, mit euch wollen wir nicht. Und so ist es dann entstanden, dass wir dann im Endeffekt in die andere Liga rübergewechselt haben. Unser GM war der Meinung, dass das die stabilere ist, dass die für uns besser ist. Ich glaube, dass wir da finanziell mit einem Obolus bedacht wurden, damit die andere Liga nicht mit drei Teams dasteht, ne, im Endeffekt. Also, aber das ist jetzt meine Theorie an der Geschichte. Wie auch immer, wird wahrscheinlich nichts. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis die zwei Ligen fusionieren werden und dann wird das richtig spannend hier.
Du sagst jetzt selbst die P-Plus-Liga oder wie immer es auch korrekt heißen mag, ihr seid vier Teams. Wie viele Spiele sind das insgesamt? Ich meine, du hast ja nur dann drei Kontrahenten die ganze Zeit über, gegen die du antrittst. Ja.
Ein Traum für jeden Assistant Coach, Stefan.
Hallo, das ist von der Spielvorbereitung her. Ich
Ja, Traum. Vor
glaube,
allem,
wie du sagst, das ist echt ein Traum für einen Assistant Coach.
ja, ist es. Also, du hast 24 Spiele im Grunddurchgang. Spielst du so 8 Mal gegen jedes Team. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich wusste das auch nicht. Als ich dann im Sommer zurückkam, da war das alles noch in Schwebe. Ne? Da hat es geheißen, ja, vielleicht eine Liga und vielleicht 6 und 5, vielleicht 6 und 6, weiß man nicht. Und dann hat es geheißen, wir sind zu viert. Jetzt habe ich gedacht, ihr wollt mich verarschen hier. Ne? Also sollen wir in einer Liga mit vier Teams spielen? Aber im Endeffekt ist es dann so geblieben. Du spielst also 8 Mal gegen jedes andere Team. Der erste nach diesen 24 Spielen ist fix in den Finals. Der zweite spielt gegen den dritten, so ein kleines Semifinale. Der vierte ist raus. So wenigstens das macht halbwegs Sinn, weil wenn die ersten vier sich qualifizieren würden fürs Semifinale, dann wäre das Ganze komplett absurd. Aber es ist schon eine Herausforderung. Also wir spielen auch immer back. Das heißt, wenn du daheim spielst, spielst du back to back. Das Heimteam spielt immer Samstag, Sonntag und dann meistens gleich noch einmal Dienstag, weil diese großen Arenen halt immer nur geblockt, gebucht werden können. Und einige Profiteams spielen, teilen sich eine Arena. Das heißt, wenn das eine Team spielt, kann das andere Team nicht spielen. Das heißt, es wird dann von den Ligen auch so koordiniert, dass dann ja die entsprechend dann ihr Heimspielwochenende haben. Das heißt, wenn wir Heimspiel haben, spielen wir immer Samstag, Sonntag hintereinander gegen unterschiedliche Teams. Wenn du das Auswärtsteam bist, spielst du entweder nur Samstag oder Sonntag. Wenn du Glück hast, hast du Sonntagsspiel und spielst das zweite Spiel gegen den Heimgegner. Und eventuell dann auch am Dienstag noch einmal als Heimteam. Das heißt, es kann sein, dass du drei Spiele innerhalb von 4 Tagen hast und das bei 4 mal 12 Minuten mit zwei Ausländern. Das kannst du dir vorstellen, was das bedeutet für die Belastung der Spieler. Das ist schon heftig.
Zwei Ausländer hast du.
Wir haben
Nicht bei
vier
zwei,
Ausländer,
genau
aber
auf
es dürfen nur
welche.
zwei am Feld sein. Also du hast vier Ausländer, die du unter Vertrag nehmen darfst. Drei darfst du auf den Spielberichtsbogen schreiben und zwei dürfen gleichzeitig am Spielfeld stehen. Nachdem die Taiwanesen jetzt nicht unbedingt für ihre Größe bekannt sind, haben die meisten Teams die Ausländer auf den Big-Man-Positionen geparkt. Ich habe einen Point Guard mit Brandon Fraser, weil die Spieler hier zwar klein sind, aber nicht unbedingt Point Guard sind in dem Sinne. Das heißt, die sind wieselflink und heizen das Ding rauf, wann auch immer sie die Drei-Punkte-Linie sehen. Aber so Pick-and-Roll-Spielen und so weiter ist jetzt nicht so die große Stärke von den meisten. Das heißt, wir haben uns da so geholfen. Aber du hast immer zwei Ausländer dann in der Lineup, die auf 4, 5 meistens dann flexibel sind. Als ich hierher gekommen bin, war das Team der Meinung, die mangelnde Größe der einheimischen Spieler umso mehr Größe der ausländischen kompensieren zu müssen. Und die hatten zwei Spieler mit über 2,30 Meter verpflichtet. Ja, das ist kein Scherz. Also die hatten Sam Deguara, der ist 2,35 Meter, ich glaube 35, und Sim Bullar, der knapp 2,30 Meter misst, unter Vertrag und die teilweise zusammen am Spielfeld stehen. Also komplett absurd und daher auch nicht weiter verwunderlich, dass die keine Spiele gewonnen haben. Aber das war so die einhellige Meinung, ja, wir sind so klein, wir müssen jetzt unbedingt große Spieler haben. Dass die jetzt dann nicht unbedingt die Besten sind und entsprechend weiterhelfen können, das war viel Überzeugungsarbeit. Als ich Demont Brooks genannt habe und die gesehen haben, der ist mit 2,04 Meter gelistet und mich gefragt, ob der 2 oder 3 spielt. Und ich habe ihm dann gesagt, er ist eher so 4, 5. Und das ist zu Beginn auf Riesenunverständnis gestoßen. Er ist doch zu klein, geht doch nicht. Ne? Also da ist schon ja, eine eigene, wie soll man sagen, eigenes Verständnis. Ey, ein Center muss mindestens 7 feet sein, sonst ist es kein Center. Kann gar nicht sein. Also so ein bisschen Russland der 80er Jahre, was das Basketballerische anbelangt. Aber das ändert sich jetzt auch. Es sind auch mehr ausländische Trainer in der Liga. Matthias Fischer ist jetzt auch in Taiwan, ne, den er noch aus der BBL kennt, in der anderen Liga allerdings. Und damit kommt auch ein bisschen mehr moderner Basketball in die Liga hinein.
Ja, gut. Saugen die dich aus als einer, der aus Europa kommt? Wirst du viel gefragt? Bist du da ein Exot oder einer irgendwie, ich sage jetzt mal in anderen Abführungen, ein Professor, wo du viel von erzählen musst vom Basketball in Europa oder wie sieht das aus?
Also ist schon ein bisschen missionarisch, was ich hier mache. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich hier nicht mit der Tür ins Haus fall und so nach dem Motto, ich erkläre euch jetzt, wie Basketball funktioniert. Dazu sind die Leute hier auch viel zu stolz und kulturell, ich glaube, es ist allgemein in Asien so, in Taiwan definitiv, geht sehr viel um Hierarchien und um Ehre. Und dieses Ehrgefühl darf man nicht verletzen und man darf auch nicht jetzt dem Eigentümer erzählen, wie es geht, sondern man kann ihn nur langsam heranführen, ne, an das, woran man glaubt und in der Diskussion versuchen, ihn auf den Weg zu bringen. Aber das ist schon eine Herausforderung, weil man gewisse vorgefasste Meinungen einmal aufbrechen muss, ohne hier auf den Tisch schauen zu können und zu sagen, ja, seid ihr wahnsinnig, was tun wir mit 2,30 Meter Leuten, ist doch komplett absurd, weg damit. Ne? Also weil die hat ja jemand verpflichtet und dem kann ich halt jetzt nicht auf den Schlips treten, sondern ich muss das sehr diplomatisch machen, sehr respektvoll machen. Respekt ist generell das große Stichwort. Respekt vor dem Alter, Respekt vor der Position. Du wirst hier nie einen jungen Trainer finden. Ganz witzig, ich hoffe, ich darf das erzählen. Sebastian Kleim hatte auch in Taiwan Interesse und kam auch zu einem Interview und den haben sie nicht genommen, weil er jünger gewesen wäre als der Assistant Coach und das geht nicht. Ja, also das geht kulturell einfach nicht. Und das sind so Dinge, die sich uns nicht wirklich erschließen und die für mich auch nicht verständlich sind, aber das ist kulturell halt hier einfach so. Ja, und wenn du hier ein Team-Dinner hast, dann bechern sich die einheimischen Spieler hier einfach zu. Das ist so. Da kannst du dich auf den Kopf stellen als Trainer. Ich wollte mal ein Team-Dinner unter der Woche machen mit dem Team und mir hat der GM gesagt, ja, geht doch nicht, wir haben am nächsten Tag Training. Er sagt, ja, wir trainieren aber am Vormittag nicht, wir haben an dem Tag nur am Abend Training. Wo ist das Problem? Er hat gesagt, ja, die werden betrunken sein. Er hat gesagt, dann trinken sie aber nicht Alkohol. Ne? Das kannst du vergessen. Wird nicht passieren. Ja, das heißt, die schmeißen sich dann Whisky rein, aber inklusive der Führungsriege. Ne? Also da ist dann der Manager, der GM dabei, der liegt dann lallend am Boden und singt Karaoke und übergibt sich am Klo, um wieder zurückzukommen, weiter zu saufen. Ne? Das ist hier so und das ist eine Tradition, da kannst du dich am Kopf stellen, die werden das so machen. Das heißt, du musst halt dann schauen, dass du kein Team-Dinner ansetzt, wenn du sie innerhalb der nächsten 2 Tage halbwegs sinnvoll brauchst, weil vertragen tun sie auch nichts. Es kommt aber auch noch dazu. Ne? Also das sind schon spannende Dinge hier. Es ist eigentlich das erste Mal, dass ich als Coach in einer Situation bin, wo das Finanzielle nicht der limitierende Faktor ist, sondern da geht es um ganz andere Dinge. Ne? Da geht es um Know-how, da geht es um das Verständnis für gewisse Dinge. Als ich hergekommen bin, gab es einen großen Tisch im Training, wo halt so Snacks für die Spieler vor dem Training, während des Trainings, nach dem Training bereitet wurden. Ne? Und mein Coaching-Staff, da schwirren 11 Leute rum in der Halle. Ne? Also das ist praktisch, hat jeder Spieler seinen eigenen Betreuer. Und auf diesem Gabentisch, nennen wir es mal, waren, okay, Nüsse und Obst und so weiter, so weit, so gut. Aber da waren auch Pringles, da waren Schokoriegel, da waren frittierte Hähnchen und dergleichen zu finden. Also das war ein Gemischtwarenladen an Süßigkeiten und ungesundem Zeug. Und das haben sich die Spieler während des Trainings reingepfiffen. Wenn kurz mal Wasserpause war, dann haben sich die so einen Chicken McNugget, der keiner war, ne? Aber so irgendwie einfach reingepfiffen und weiter trainiert. Und das wollten die Spieler so und damit war das so. Ne? Und um denen das klarzumachen, dass das vielleicht jetzt nicht so ideal ist, war eine der Dinge, ne? Dass man sagt, okay, lass uns das, gute Idee mit dem Essen, großartig, aber vielleicht statt der Pringles nehmen wir jetzt Nüsse. Und ja, ein paar so Dinge. Ne? Oder dass es vielleicht nicht so optimal ist, eine PR-Veranstaltung am Tag vorm Spiel 5 Stunden in der größten Hitze bei einem Baseballspiel als Mannschaft aufzutreten. Das war auch ganz, ganz schwer, den Leuten hier klarzumachen. Also, ey, wir spielen am nächsten Tag, wir haben Doppelrunde und ihr wollt, dass wir bei unserem Baseballteam 5 Stunden bei 34 Grad in der Sonne sitzen. Das ist nicht optimal. Ja, aber muss sein, weil das ist unser Team und wir müssen Support zeigen. Ne? Alles klar. Also das sind so die Herausforderungen des Alltags hier.
Entschuldigung, hast du dich im Karaoke verbessert?
Nein. Ich habe mich da bis jetzt drücken können. Ich hoffe, das bleibt so. Ich habe auch zum Glück von Beginn an gesagt, ich trinke keinen Alkohol, weil es hier tatsächlich so ist, dass man nie alleine trinkt. Das heißt, immer wenn jemand trinkt, zum Glas greift, prostet er irgendjemandem zu. Und wenn der dann das Glas austrinkt, musst auch du austrinken. Und die Biergläser hier haben so die Größe eines Schnapsglases bei uns in Österreich oder in Deutschland. Das ist so gesehen recht praktisch, weil die meisten halt dann immer austrinken. Und dann musst halt nicht ein Krügel austrinken oder ein Maß austrinken, sondern halt nur, das ist in den kleinen Becher. Das Problem ist nur, die Whiskygläser sind unbedingt ungefähr doppelt so groß. Das heißt, die trinken Bier aus den Schnapsgläsern und Whisky aus den Biergläsern. Also ein bisschen verkehrte Welt. Und ja, wenn dir jemand zuprostet, dann musst du mittrinken. Und wenn der ganz austrinkt, musst du auch ganz austrinken, weil das gehört in der Kultur dazu. Und ich habe zum Glück dann mich davor schützen können und gesagt, ich trinke keinen Alkohol. Und dann habe ich halt das Gleiche mit Tee gemacht, was die anderen mit Whisky gemacht haben. Und selbst mir war es zu viel an Tee. Jetzt kann man vorstellen, wie sich der andere fühlt. Also, das ist schon speziell.
Aufregend, aufregend, Geschichten aus einer anderen Welt. Eine Frage muss noch kommen, es sei denn, Stefan hat noch was zum Thema Taiwan. Ansonsten würde ich fragen, ob du denn die BBL noch verfolgst.
Mache ich. Also vor allem ergebnistechnisch ist hier mit der Zeitumstellung natürlich eine große Herausforderung. Die Sonntag 15 Uhr Partien kommen mir da recht entgegen. Das ist bei mir 22 Uhr, das kann man sich nicht anschauen. Aber soweit, dass ich dann um 2 Uhr in der Früh mir eine Partie anschaue, soweit reicht dann meine Euphorie. Zu BBL auch nicht. Das heißt, ich bin mit den Ergebnissen up to date. Spiele sehe ich vereinzelt.
Ich bin mit Taiwan, mit den Ergebnissen up to date. Die Spiele sehe ich auch nur vereinzelt raus. Aber ich würde viel lieber mal so ein der ja, oder eines dieser Settings, die du beschrieben hast, so zum Beispiel Teamdinner, das würde ich gerne wirklich mal erleben. Ich weiß nicht, ob du das mal filmen kannst. Das würdest du sicherlich bei ORF und diesen ganzen anderen österreichischen Medien, die dich da nach dem Erdbeben angefragt haben, für gutes Geld verkaufen können.
Definitiv. Stefan, da habe ich noch eine kleine Geschichte für dich.
Ja.
Die taiwanesische Kultur und die chinesische auch, muss man sagen, geht sehr, sehr viel um Geld. Also da wünscht man sich zum Geburtstag auch jetzt nicht Gesundheit und Glück, sondern Reichtum. Und zum Neujahr wünscht man sich nicht Gesundheit und Glück, sondern Geld. Ich hatte da zum Beispiel auf Instagram von einem Spieler von mir, hat sein Sohn 6-jähriges, also ist 6 Jahre alt geworden, und die wünschen sich dann immer was laut, bevor sie die Kerze ausblasen. Und der hat sich jetzt nicht gewünscht, ich weiß nicht, ein Haustier oder sowas, sondern der hat sich gewünscht, dass der Papa viel Geld mit Basketball nach Hause bringt. Also, das ist als Beispiel. Und da gab es bei diesen Team-Dinnern, gibt es dann immer Sponsoren dort, die rote Umschläge verteilen. Und die werden verlost teilweise, und jeder, der Karaoke singt, kriegt dann einen roten Umschlag in die Hand. Und ich habe immer gefragt, was ist in den komischen roten Umschlägen drin? Bis man mir so mit einem fragenden Blick in den Augen gesagt hat, ja, Geld, was soll da schon drin sein? Ne? Und das wird einfach beliebig verteilt. Das heißt, da kriegt dann jemand einen roten Umschlag dafür, dass er Karaoke singt, oder dafür, dass er bei irgendeiner Tombola gewinnt, oder wenn er mal ein Sponsor ins Training kommt, dann legt er einen roten Umschlag auf den Tisch und sagt so, wer von der Mittellinie trifft, bekommt jetzt das, was in dem roten Umschlag drin ist. Und dann werden die Spieler ganz narrisch und schmeißen die Kugel Richtung Korb. Also bei diesen Team-Dinnern sind immer rote Umschläge im Umlauf. Sollte dir das jemals unterkommen bei einem taiwanesischen Dinner, lieber Stefan, greif zu. Da ist was Gutes drin.
Alles klar, Raul. Ich werde es auf jeden Fall machen. Vielen, vielen lieben Dank für diese sehr, sehr ja, intensiven und vor allen Dingen sehr charmant und unterhaltsam dargebrachten Einblicke in eine tatsächlich etwas andere Welt. Das hat Riesenspaß gemacht, Raul.
Mir
Aber
auch.
soll man dir
Vielen
sagen, wir
Dank.
wünschen dir viel Glück und Gesundheit
Und
und
viel
Reichtum.
Geld.
Das Beste aus
Viel
beiden
Geld.
Welten.
Vielen Dank.
Definitiv. Vielen Dank. Wann kommst du eigentlich wieder? Weißt du noch nicht, wissen, aber du wirst nicht ewig
Naja,
jetzt in Japan sozusagen.
hoffentlich später. Also die Regular Season dauert bis Anfang April. Dann sind Playoffs, das geht dann relativ schnell. Also normalerweise sage ich 8 Monate Saison. Das heißt, ich sollte eigentlich im Mai wieder in Österreich sein und dann Anfang September wieder zurück. Das ist so der
Vielleicht
Plan.
können wir uns ja treffen und du wirst uns taiwanesisch bekochen. Und Stefan
Das
singt
wage ich zu
Karaoke.
bezweifeln, aber ich kann euch taiwanesisch ausführen irgendwohin zum Hotpot Place in Deutschland. Gibt sicher.
Okay. Ja, alles Gute, komm gutes neue Jahr. Du gehst
Vielen
jetzt ins
Dank.
Bett und wir gehen jetzt asiatisch essen. In diesem Sinne.
So macht das. Danke euch, hat mich gefreut.
Was heißt auf Wiedersehen in taiwanesisch oder in chinesisch?
Bye bye, witzigerweise. Sagt jeder bye bye.
Okay.
Ni
Ich
hao
kann mir
ist
merken.
hallo, und
Okay.
xie xie ist danke. Also, das sind so meine chinesischen Kenntnisse. Also,
Wunderbar.
tschüss in diesem Sinne und
Bye
bye-bye.
bye, sagen wir von Talking Basketball
Tschüss.
mit Raul Christoph
Danke.
Gorner, mit Stefan Koch und mit mir, Olli D. Alles Gute und wie gesagt, bye bye.
Ciao.